baut auch ein bisschen Spannung auf, dann werdet ihr auch nicht müde. So, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen. Und wir hatten es über das Glaubensbekenntnis, über das Apostolische. Und letzte Woche hat uns der Martin ins Wort mit dem Heiligen Geist reingeführt. Klappt das? Genau. Und jetzt kommen wir diese Woche zu der Heiligen Christlichen Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Ich habe das Thema einfach überschrieben in geheiligte Gemeinschaft und habe es wie folgt gegliedert. Also, wir wollen uns erstmal gucken, was die Grundlage ist, wenn wir Gemeinschaft mit den Heiligen haben. Wir wollen uns erstmal bewusst machen, was es heißt, Gemeinschaft mit unserem Heiligen zu haben. Sprich, Gottes Heiligkeit wollen wir uns betrachten, die Gemeinschaft mit Gott durch Christus, die wir dadurch haben, was es dann heißt, selber heilig zu sein. Und entsprechend, weil wir dann auch auf die Gemeinschaft der Heiligen kommen, wo wir als Ortsgemeinde versammelt sind, wo wir aber auch im Lebensalltag anderen Christen begegnen und Gemeinschaft haben, aber auch, wie wir uns als weltweite Gemeinde verstehen. Wenn wir jetzt Heilige Christliche Kirche uns nennen oder auch wir sagen, wir glauben an die Heilige Christliche Kirche, an die Gemeinschaft der Heiligen, woran denken wir da? Denken wir an das Gebäude an sich oder meint es der praktische Dienst am Nächsten? Oder ist es die Institution Kirche mit Struktur und Oberhaupt? Oder ist es, meint Gemeinschaft und Kirche doch eher den beschaulichen Hauskreis am Mittwochabend? Oder ist Kirche fern von uns, versteckt, vielleicht auch verfolgt, im Untergrund ganz unauffällig? Oder ist Gemeinschaft einfach auch, oder Heilige Kirche, Gemeinschaft mit dem Herrn? Wie zu sehen ist, spiegelt sich Kirche und heilige Gemeinschaft in den verschiedensten Formen ab. Und alles hat auch seine Berechtigung. Und doch hat alles auch seinen Ursprung in Gott. Gott, der uns zu seiner Gemeinschaft berufen hat. Wir wollen uns zunächst mit der Gemeinschaft vom Heiligen beschäftigen, der auch die Grundlage eben, wie schon angeklungen ist, von unserer Gemeinschaft unter Christen ist. Und Gottes Heiligkeit näher betrachten. In der Bibel heißt es, heilig, heilig ist der Herr Gott Zebaoth. Rufen in Jesaja 6 die Engel vor dem Thron Gottes und verbergen vor Ehrfurcht ihr Angesicht. Auch im Neuen Testament, in der Offenbarung stehen die Gestalten anbetend vor Gott und rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige, der da ist und der da war und der da kommt. Und mit der dreifachen Wiederholung von dem Wort tun die Juden eben auch diese absolute Steigerung, die höchste Steigerung damit auch ausdrücken, dass Gott wirklich absolut heilig ist. Und heilig heißt sich absondern von. Und Gott in seiner vollkommenen Heiligkeit und Reinheit und Gerechtigkeit, vor ihm kann nichts bestehen. Und als sündhafte Wesen sind wir nämlich dann auch vollkommen getrennt von Gott. Ihr habt euch bestimmt schon gefragt, was hat es mit dem Teddy auf sich? Und ich denke, der Teddy spiegelt so unsere sündhafte Natur wider. Wir sind Adam und da oben das Licht ist die Heiligkeit Gottes. Gott ist vollkommen heilig, gerecht und wir als sündige Menschen, wir können von uns aus nichts tun, um zu ihm zu kommen. Wir können uns anstrengen, wir können hochgehen und vielleicht ein bisschen schnuppern, geistliche Luft. Aber wir merken selber, von uns aus können wir in unserer Sündhaftigkeit nichts tun. Wir sind vollkommen von ihm getrennt. Und deswegen, ich fand es einfach auch so schön, mit dem, wie auch der ganze Gottesdienst in sich auch so harmoniert mit dem Kindergeschichte und auch mit dem Lobpreis, dass wir wirklich heilig vor Gott stehen, dass Gott groß ist und dass wir ihn eigentlich nur erkennen können. Wir sind Menschen und aus uns heraus können wir nichts tun, sondern Gott ist absolut heilig. Und So möchte ich das einfach auch illustrieren mit den Ringen, was Gottes Begegnung darstellen sollen. Stellen uns vor, früher waren wir mit Gott eins. Wir waren im Garten Eden vor dem Sündenfall und hatten Gemeinschaft mit Gott. Aber der Mensch wurde sündig. Er wurde getrennt von Gott und wir konnten nicht mehr in direkter Gemeinschaft mit ihm sein, weil Gott vollkommen heilig ist in seiner Heiligkeit. Stellen wir uns vor, Adam musste zurücktreten aus Gottes Heiligkeit, weil er ein sündiger Mensch ist. Wie war das mit Mose? Wir begegnen der Heiligkeit Gottes vor dem brennenden Busch. Mose muss seine Schuhe ausziehen, auch in anderen Begegnungen muss er sein Gesicht bedecken, weil Gottes Heiligkeit den Menschen nicht ergreifen kann. Oder wie war es mit dem Priester Usa? Der hat die Bundeslade zur Zeit Davids wieder zurückgebracht. Die ist vom Karren gefallen und er hat sie berührt und er musste sterben. Oder hier die nächste Begegnung. Wie war es mit dem Tempel, mit dem Heiligtum? Der Priester durfte nur einmal im Jahr ins Allerheiligste gehen und mit Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Und Gott war so heilig, dass selbst die Israeliten sich gefürchtet haben vor seiner Stimme und gesagt haben, Herr, sprich du durch Propheten und durch Priester, weil wir ertragen deine Stimme nicht. So heilig ist Gott. Und wenn wir auch den Übertrag auf uns persönlich machen, wer sind wir, dass wir meinen, dass wir Gott von uns aus nähern können? Nicht mal die Opfer konnten Israel vor Gott gerecht machen. Nicht mal unsere Werke. Damit können wir zu Gott näher kommen. Unsere Sündhaftigkeit trennt uns von Gott und sie lässt keine Gemeinschaft mit Gott zu. Es sollte uns betroffen machen, aber auch immer wieder bewusst werden und bewusst werden lassen, wie vollkommen Gott und Gott heilig ist. Aber wie hoffnungslos wären wir, wenn wir jetzt hier stehen bleiben würden. Wir wären so verloren, wenn Gott nicht in seiner Liebe und seiner Gnade seinen Sohn auf die Welt sandte und ihn als Lösegeld für uns Menschen ans Kreuz nagelte, damit wir Zugang haben. Gott naht sich uns. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Gott spricht uns durch den Glauben an Jesus gerecht. Wir haben Zugang zu Gott und Frieden mit ihm. Und wie herrlich ist es, dass Gott in seiner vollkommenen Heiligkeit doch sich uns Sündern annimmt. Und ja, wie ein Teddy, Gott kommt durch Jesus in die Welt herab. Er scheint in unsere ganzen Lebensbereiche hier rein. Wir sagen, wir müssen nicht mehr Angst haben vor Gott, sondern Gott ist vollkommen heilig. Wir dürfen mit Gott, wenn wir es vielleicht nochmal so betrachten, ein Stück von seiner Herrlichkeit, von seinem Himmel sehen dürfen. Wir werden zwar nicht mit ihm erst nach dem Tod im Himmel sein, aber so kommt Gott durch Jesus auf die Erde und wir dürfen sein Licht sein. Und wenn wir das wieder illustrieren hier mit den Ringen, die wieder die Begegnung mit Gott widerspiegeln, dann dürfen wir hier vor Gott treten und wir werden nicht abgewiesen. Wir werden nicht aus dem Paradies rausgeschmissen, sondern hier auf der Erde dürfen wir Gemeinschaft mit Gott haben. Oder wir müssen vor Mose, wenn wir vor Gott treten, nicht unsere Schuhe ausziehen. Obwohl Gott vollkommen herrlich und heilig ist, müssen wir nicht die Schuhe ausziehen. Oder wir müssen auch nicht in der Angst leben, wie der Prophet Usa, wo sterben musste, weil er das Allerheiligste, die Bundeslade, auch angefasst hat. Wir brauchen nicht in der Angst leben, durch Fehler das Strafgericht Gottes zu erwarten. Und das Schöne ist, wenn wir in dem Tempel sind, durch Jesu Tod und seine Vergebung ist das Allerheiligste gerissen. Wir dürfen zu Gott kommen und Gott naht sich uns. Und ja, wie der Jakob auch schon gesagt hat, wer sind wir? Wir dürfen Gottes Kinder heißen. Und den heiligen, unnahbaren Gott dürfen wir meinen Vater im Himmel nennen. Wie schön ist es. Gott hat mein Leben in der Hand und er verwandelt meine endlose Suche nach Sinn und der Angst vor dem Tod in Hoffnung. Hoffnung und den Weg zum ewigen Leben. Ich darf eine tiefe Heilsgewissheit haben, die mir keine andere Religion auf der Welt geben kann. Ich bin nicht getrieben von Ritualen, wie es viele andere Leute machen müssen. Die sagen, ich muss 5-mal am Tag beten, ich muss eine Pilgerreise machen. Und von Werken vielmehr darf ich frei in Christus sein, wie Paulus auch den Ephesern schreibt. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln dürfen. Wie wunderbar ist es doch, wenn wir einen Gott haben, in dem wir Vertrauen haben dürfen und er unser Leben in der Hand hat, gute Gedanken und Werke auch schon vorbereitet hat. Aber Gott in seiner Güte schafft uns durch Christus nicht nur Zugang zu ihm und er spricht uns gerecht, sondern er spricht uns eben auch heilig. Und Gott heiligt dich. In der Bibel heißt es, als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Von uns aus können wir nichts tun, heilig zu werden und auch heilig zu sein. Heilig zu sein können wir uns nicht verdienen. Es ist ein Status, den nur Gott uns persönlich geben kann. Nur etwas Heiliges kann uns heiligen. Und wir dürfen Anteil haben an Gottes Heiligkeit. Und wir sind beauftragt, diese für Gott in unserem Leben in der Welt zu präsentieren. Jesus ist das Licht, das nun in uns scheint und wir in die Welt tragen dürfen. Wie wunderbar ist es, dass er uns da auch gebraucht als seine Werkzeuge. Und als Heilige dürfen wir nun Gemeinschaft mit unserem Schöpfer haben. Wie wir eben auch gesagt haben, wir dürfen Gottes Begegnung haben, ohne dass wir gestraft, ohne dass wir Angst haben müssen, sondern wir dürfen frei in Christus sein. Er hat uns als sein Abbild geschaffen und zu seiner Verherrlichung und Anbetung geschaffen. Zuvor haben wir unser Ego ins Zentrum gestellt mit all unseren Begierden und unser Ego zum Götzen gemacht. Aber Paulus schreibt den Wandel wie folgt. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und damit wir ihn und seinen Willen besser kennenlernen und für unser Leben, hat er uns mit dem Heiligen Geist versiegelt. Wo Gott, Jesus wieder in die gestorben ist und auferstanden ist, wie wir es auch im Glaubensbekenntnis bekennen, so hat er uns nicht zurückgelassen als Weisen, sondern als seinen Heiligen Geist versiegelt. Und Martin hat es letzte Woche einfach wunderbar auf den Punkt gebracht, was es heißt, den Heiligen Geist zu haben, dass er uns in seine Wahrheit führt. Er hat uns versiegelt, in die Wahrheit geleitet und Gott hat uns so als wertvoll erachtet, eben, dass wir zum Licht und Salz werden sollen, seine Jünger und Zeugen in der Herrlichkeit. Und diesen fortlaufenden Prozess nennen wir dann Heiligung. Und eben dieses Startsignal ist dieses Heil, das wir zugesprochen haben können. Wir können nicht geistlich wachsen, wenn wir nicht das Heil empfangen haben. Und wie viel mehr will ich doch dann in Jesus die Gemeinschaft mit Gott suchen und ihn anbeten und um Weisung bitten, dass er in meinem Leben verherrlicht werden kann, wo es eben nicht mehr um mich geht, sondern um Gott. Und wo ich geistlich wachse, darf ich auch automatisch charakterlich wachsen. Das soll uns immer wieder neu bewusst sein, wenn wir auf irgendwelche Charakterschulungen gehen oder Persönlichkeitstests machen. Unser geistliches Leben in uns bestimmt auch unsere charakterliche Reife. Und da darf ich schon so viele junge Leute sehen, die den Herrn im Herzen haben. Und ich denke, bis zu 25, nee, 16, wo ich einfach die Herrlichkeit in Gott sehen darf und sage, ja, wir dürfen charakterlich fest sein, weil wir Gottes Willen nachfragen und eben dann auch auf der Welt als seine Zeugen leben dürfen. Wir haben uns nun Gottes Herrlichkeit bewusst vor Augen geführt und dürfen Gottes Gnade durch seinen Sohn und als gerecht gesprochene Gemeinschaft mit ihm haben. Und wir sind selbst zu Heiligen geworden. Und als Jünger Jesu hat Gott uns aber nicht nur in Gemeinschaft zum dreieinigen Gott berufen, als Kinder Gottes sind wir auch Teil vom Leib Christi, Teil seiner Gemeinde, eine Gemeinschaft der Heiligen. Wie wir bereits auf den Bildern gesehen haben, kann die Gemeinschaft ganz unterschiedlich aussehen. Ich möchte sie gerne einfach mal in drei Kategorien, wie ich es eben schon beschrieben habe, möchte ich sie mal aufteilen, wobei manche Teile sich natürlich auch überschneiden. Wenn wir an die heilige Gemeinschaft, Gemeinschaft der Christen oder auch an die Gemeinde denken, so wäre mein erster Gedanke auch an die Ortsgemeinde, zu der ich zugehörig bin und der ich mich auch einbringe. Als Ortsgemeinde sind wir natürlich auch Teil der weltweiten, der universalen und der zeitumfassenden Gemeinde. Das heißt, wir dürfen ein Ganzes sein über die Zeit hinaus. Und wo Christen sich ganz praktisch im Alltag treffen, entsteht ebenfalls geistliche Gemeinschaft. Zumindest wird es sich Gott so wünschen, dass wenn wir uns als Christen treffen, Gott auch im Mittelpunkt stellt und wir den Unterschied machen. Aber bevor wir uns nun die einzelnen Bereiche näher anschauen, sollten wir der ursprünglichen Bedeutung von Gottes Kirche näher kommen. Wir sollen wissen, was geistliche Gemeinschaft im Ursprung ist. Wir glauben an die heilige christliche Kirche. Wenn wir uns den hebräischen Ursprung näher anschauen, meint Kirche, wie ihr schon sehen könnt, eine Versammlung in Israel, besonders die Versammlung des erwählten Volkes vor seinem Gott. Und Kirche im Griechischen und Lateinischen meint Ekklesia und heißt die Herausgerufenen. Auf das Neue Testament bezogen ist Gott in Christus der, der die Seinen herausruft aus der Welt und der Sünde und als seine Gemeinde versammelt. Die Kirche Gottes ist also die Christengemeinde und die Gemeinde der Erwählten, die Gott selbst heiligt als Gemeinschaft der Heiligen. Denn es heißt auch in der Bibel, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Auch euch hat er nun versöhnt durch seinen sterblichen Leib, durch seinen Tod, auf dass er euch heilig und makellos und untadelig vor seinem Angesicht stelle. Wie schön ist es doch, wenn wir hier wieder Teddy später oben in Gottes Heiligkeit sein dürfen und wir haben Jesus als Fürsprecher und sagt, du bist mein Kind Gottes, du bist heilig, rein und gerecht durch Jesus Christus und freigesprochen. Wie viel mehr dürfen wir dann noch in seiner Freiheit leben? Und so sind wir eben nicht eine Gemeinde, wo wir selber wachsen können, wo wir viel tun können, um größer zu werden, sondern wir sind auf Gott angewiesen, dass er uns schenkt, dass wir tiefer in ihm verwurzelt sein dürfen, dass wir in Gnade und Weisheit zunehmen dürfen und selbst dann auch größer von der Quantität werden dürfen. Aber was macht nun heilige Gemeinschaft aus? Das beste Beispiel gibt uns Jesus mit seinem Leben selbst, indem er beständig in Gemeinschaft mit seinen Jüngern war. Er lehrte sie, führte sie praktisch in den Dienst mit ein und war uns selbst ein Vorbild. Bezogen auf unsere Ortsgemeinde finden wir in Apostelgeschichte 2, Vers 41 vier Hauptcharakteristika, was die Urgemeinde ausgemacht hat. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Die ersten Christen, sie trafen sich also beständig. Sie waren in der Lehre, in der Gemeinschaft, haben sich zum Abendmahl versammelt und waren regelmäßig im Gebet. Wenn wir uns diese Charakteristika ist mir wichtig, dass wir nie eine perfekte Gemeinde werden können, weil sie aus Menschen besteht. Menschen sind immer fehlerhaft. Aber Urgemeinde hat uns die Maßstäbe, sie hat uns Orientierung und sie hat uns ein Vorbild gegeben, nach dem wir leben und nach dem wir gemeinsam streben und nach dem wir gemeinsam auch hingegeben leben sollten. Gott zur Ehre und nicht, dass wir uns auch im Leben vielleicht auch einen Dienst zum Götzen machen oder uns erfreuen, dass wir wieder jemanden zum Herrn geführt haben, sondern der Herr ist, der es bewirkt. Erfüllt vom Heiligen Geist versammelten sich die ersten Christen. Sie waren gespannt, sie waren vorfreudig und sie waren erwartungsvoll, wie Gott wieder heute wirken möge. Ihr Herz sehnte sich, das Wort Gottes aufzunehmen, mehr von unserem Erlöser und Herrn zu hören. Gottesdienst waren miteinander. Sie konnten nachfragen, Fragen stellen und mehr nach Gottes Wort gemeinsam forschen. Und sie konnten sich auch an dem Zeugnis erfreuen. Wenn ich jetzt hier Gottesdienst sehe, dann habe ich Freude, wie wir heute in Anbetung gehen durften. Wie wir nicht nur als Gottesdienst empfangen, sondern wie Gott dienen durften. Gottesdienst, Gott dienen. Wie wir in Anbetung gehen und wirklich uns ihm ganz hingeben. Wie wir Zeugnisse hören von Gottes Herrlichkeit. Wie wir den Kindern schon mitteilen dürfen, wie groß Gott ist und wie er vergebender ist. Und wie wir auch gemeinsam füreinander beten dürfen. Und sie blieben auch beständig in der Gemeinschaft. Der Ursprung von Gemeinschaft ist Teilhabe. Eigentlich ein ganz interessanter Begriff, Koinonia. Und Wenn ich Gemeinschaft mit Christen habe und er das Zentrum ist, dann kann ich nicht anders als erfüllt wieder nach Hause gehen. Gemeinschaft beschränkt sich nicht nur auf Veranstaltungen, es ist vielmehr Teilhabe am Leben des anderen. In Liebe dürfen wir trösten, ermutigen und ermahnen, und das wollen wir immer wieder auch als Ortsgemeinde wahrnehmen. Wo finde ich denn Menschen in der Welt mit dieser Zuversicht und Hoffnung, wenn nicht bei uns in der Gemeinde? Ein schönes Zitat heißt auch: Jesus teilen verdoppelt die Freude, und das sollten wir immer wieder uns vor Augen behalten, dass ihr auch gerne mit nach Hause nehmen dürft. Und zur ständigen Erneuerung des Bewusstseins an das Leiden Jesu und seinen Tod freuten sich die ersten Christen auch, gemeinsam Abendmahl zu feiern. Und das haben sie beständig gefeiert. Auf Griechisch heißt Gemeinschaft Communio. Das englische Wort für Abendmahl heißt Holy Communion. Sie sind also in heiliger Gemeinschaft zusammengekommen, und es nimmt genau hierzu Bezug. Und ich freue mich auch, dass wir in Regelmäßigkeit, das heißt in Beständigkeit, das heilige Abendmahl feiern dürfen, uns eins machen dürfen, als Christen, als Ortsgemeinde, aber auch als weltweite Gemeinde. Und nicht zuletzt blieben sie auch beständig im Gebet. Von Charles Spurgeon haben wir auch ein folgendes Zitat: Gebraucht das Gebet als Bohrer, und Brunnen lebendigen Wassers werden euch aus dem Wort entgegenquellen. Das heißt, forscht in dem Wort. Gott selbst spricht in seinem Wort unaufhörlich von Gebet. Und exemplarisch möchte ich auch nur mal einen Vers aus Psalm 145 vorlesen. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, die ihn aufrichtig anrufen. Paulus wurde nicht müde, das Gebet als Grundlage und als Motivation allen Handelns und Wirken zu betonen. Und Jesus selbst hat uns gelehrt zu beten. Und wie schön ist es, er tritt uns auch im Gebet für uns ein. Gemeinschaft mit Gott, die Wurzel und der Motor unserer Gemeinde und Grundlage und Vorbereitung von jedem Dienst in unserer Gemeinde. Ich war letztes Wochenende auf der Jumiko, vielleicht manch anderer von euch, und der Jakob Görzen hat gepredigt über die Kraft des Gebets, und es war eine schöne und eindrückliche Predigt, wo er als Beispiel eine Gemeinde genommen hat, die gesagt hat: Wir wollen mehr Leute in die Gemeinde bringen, und sie haben ihre ganzen Aktivitäten haben sie erhöht und sie haben eingeladen und sie haben gemerkt, irgendwie treten wir auf der Stelle. Was machen wir falsch? Wie sie dann auch auf die Idee gekommen sind oder Gott es so wunderbar geführt haben: Lasst uns die Dinge zurückfahren und lasst uns in der Gemeinschaft mit Gott verharren. Lasst uns in der Gemeinschaft mit Gott erkennen, was seine Gemeinde ist. Lasst uns erkennen, wozu Gott auch unsere Ortsgemeinde geschaffen hat. Und es mag lange Zeit nichts passiert sein, aber wo dann Leute, die beständig auch im Gebet waren, wirklich eine Liebe auch füreinander empfunden haben, und wo dann auch ein Mitglied gekommen ist und sagt: Hey, möchte euch ein Zeugnis geben. In meinem persönlichen Alltag, wie es der Eckert auch so schön gesagt hat, Gott befähigt, der Heilige Geist befähigt uns, Zeugnis zu sein, wo jemand wirklich ich Zeugnis sein durfte im Alltag. Und Gott schenkt auch die Freiheit, dass Menschen auch zu dieser Gebetsstunde gekommen sind, und bis nicht zuletzt dann auch jemand, neue Leute in die Gemeinde gekommen sind, und einer sogar während der Predigt ist vorgekommen und hat sich bekehrt. Und ich denke, von uns aus können wir das nicht tun. Von uns aus sind wir einfach nur Werkzeuge, die Gott aber auch gebrauchen möchte. Und für mich war das so wunderbar zu sehen, wie in Gemeinschaft mit Gott wir auch Gottes Willen besser erkennen und seine Gemeinde widerspiegeln dürfen. Und die Bibel zeugt von der Kraft und Führung durch Gebet. Und gerade wo das auch bei wichtigen Entscheidungen war oder bedeutend wird, wird oft in der Bibel auch der Aspekt des Fastens noch mit erwähnt. Für die Ja, jetzt bin ich wieder da. Genau. Und wo der Aspekt des Fastens, der wird oft bei wichtigen Entscheidungen noch mit erwähnt. Und für die Aussendung, Paulabas und Barnabas betete und fastete die Gemeinde Antiochia, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Ja, bevor ich jetzt aber einen Übertrag auf unsere Gemeinde machen möchte, was die Urgemeinde betrifft, möchte ich lieber euch ermutigen. Aber ich möchte bei mir persönlich anfangen, mich ganz hingegeben auf Gott auszurichten, bewusst mit mehr Zeit mit ihm zu verbringen, um mich verändern zu lassen. Nicht aus uns können wir Menschen heraus verändern, sondern Gott ist, der mich verändert, dass wir unser Umfeld anders wahrnehmen. Und ich möchte heilig leben. Und ich möchte es auch gern wieder anhand der Ringe illustrieren, die vielleicht auch in unserem Leben als unsere Baustellen stehen. Und was passiert, wenn Gott unser persönliches Leben durchdringt? Wenn Gott mein persönliches Leben durchdringt, dann lerne ich mir selber zu vergeben und ich lerne mich anzunehmen, weil ich Gottes Vergebung und Liebe für mich persönlich begreife. Was ist noch eine andere Baustelle? Wenn Gott mein Leben durchdringt, dann fange ich an, Menschen lieb zu gewinnen, denen ich vorher eine Abneigung hatte. Oder wenn Gott mein Leben durchdringt, dann empfange ich eine tiefe Dankbarkeit, weil ich nicht mehr auf das schaue, was mir fehlt, sondern ich erkennen darf, was mir Gott täglich neu schenkt. Ich gewinne neue Perspektive. Und dann werden meine ganzen Probleme zur Herausforderung, denen ich geistlich und damit auch charakterlich wachsen darf. Gott richtet meinen Blick weg von mir, weg von meinem Ego, weg von meinen Sehnsüchten und Wünschen, hin auf Gott persönlich, den Heiligen. Und ich könnte jetzt fortfahren und aufzeigen, welche wunderbare Veränderung Gott bewirken kann, wenn wir uns darauf einlassen und uns ihm hingeben. Aber lasst es ein Anstoß sein, wo ihr selber zu Hause mal drüber nachdenken könnt, wo ihr Baustellen in eurem Leben habt und sagt, Gott, da habe ich auf mich geschaut, aber wenn ich auf dich schaue, dann werde ich geheiligt, dann nehme ich eine Heiligung zu, ich darf charakterlich und geistlich wachsen. Und das spiegelt sich auch auf die Gemeinde wider. Das dürfen wir als Heilige erleben und es wird nicht verborgen bleiben. Und Leute, wenn wir Jesus haben, dann wird es ansteckend sein. Wenn wir Hingabe persönlich neu entdecken, werden wir nicht anders können, als es in Gemeinschaft zu teilen und gemeinsam Gottes Wirken an seinem Wirken erfreuen. Und Heiligung spiegelt sich auch immer in und an der Gemeinschaft wider. Und es wird nicht nur auf die eigene Gemeinde sich erstrecken. Raum und Zeit, sprich das Gemeindegebäude oder der Gottesdienst am Sonntag, bestimmt nicht mehr den Gottesdienst, sondern der Gottesdienst, wie das Wort an sich sagt, der Dienst an Gott, der bestimmt dann Raum und Zeit. Das heißt, wir als Ortsgemeinde, wir dürfen auch immer wieder rausgehen in unseren Alltag. Wir begegnen Menschen im Alltag. Und ich freue mich an den verschiedenen, vielen Gliedern am Leib Christi und an der Gemeinschaft und Ergänzung mit ihnen. Geistliche Gemeinschaft geht, wie gesagt, über unsere eigenen Gemeindegrenzen hinaus. Und Johannes schreibt in seinem Evangelium, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ja, mag schön klingen, aber in der Realität sieht es oft anders aus. Wenn ich ehrlich zu mir selber bin, dann neige ich leicht dazu, aus meiner geistlichen Prägung meinen Glauben als Maßstab an andere Christen und Gemeinden anzulegen und unbewusst auch eine Wertung vorzunehmen. Ich distanziere mich und warne vor anderen, sagen wir mal, konservativen oder charismatischen Extremen und sehe mich als Evangelikaler leicht selber in der gesunden Mitte. Zu leicht mache ich Aussagen und Erfahrungen anderer zu meiner eigenen Meinung, ohne dass ich es anhand von Wort Gottes prüfe. Wie leicht passiert es mir. Und selbst negative Erfahrungen mit anderen Christen geben mir nicht das Recht, gleich damit eine Gemeinde oder eine Konfession ins schlechte Licht zu rücken. So wie ich über andere rede, so werde ich mich auch anderen gegenüber verhalten und letztendlich auch meine Einstellung ihnen gegenüber haben. Im Geist möchte ich alles prüfen, aber letztendlich auch das Gute behalten und nicht das Schlechte. Das möchte ich mir immer wieder bewusst werden, wie ich über meine eigenen Geschwister, über die Kinder Gottes rede. Da möchte ich Gutes von ihnen reden und Gutes von ihnen lernen. Vielleicht auch aus dem Schlechten auch ebenfalls lernen, aber das Gute behalten. Und ich möchte natürlich auch Gott an meiner Baustelle arbeiten lassen. Und der Leib Christi ist die Gemeinde und allein wenn ich dazugehören darf, wird sie unperfekt. Sollten wir uns immer wieder bemerken, dass eben Veränderung bei uns anfängt und dass Gott heilig ist, seine Gemeinschaft, aber ich nur ein Teil davon bin und es Gottes Gnade ist, dass ich dazugehören darf. Es gibt mir auch nicht das Recht, andere irgendwie dann auch in den Schatten zu stellen. Und Gott in seiner Größe hat es auch mit einberechnet und uns als einzelne Glieder doch heilig gesprochen. Und so sind wir eben aufgerufen, mit ungeteilter Liebe uns untereinander zu lieben, damit die Welt erkennt, dass wir Jesu Jünger sind. Dass unser Umfeld sieht, dass was anderes ist, was auf Jesus hinweist, ihn widerspiegelt, ihn verherrlicht und letztendlich Gott auch erfreut. Und wie groß ist, dass Jesus selbst im Gebet für den Vater, vor dem Vater für uns eintritt. Ich bitte für sie, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Eine Vorbilderin ist auch der Frauenhauskreis von meiner Mama. Ich komme aus der Nähe von Freiburg in einem beschaulichen Dörfchen, wo die Katholiken sonntags in den Gottesdienst gehen und die anderen Christen ins nächstgelegene Städtchen, auch in ihren Gottesdienst. Meine Mama selbst aus der evangelischen Kirche mit meinem Papa trifft sich immer wieder regelmäßig mit anderen Frauen aus verschiedenen Konfessionen und Kirchen, regelmäßig zum Gebet, zur Anbetung und auch im Wort zu forschen, einfach Gemeinschaft zu haben. Und sie selbst tun im Gemeindesaal von unserem Dorf ein- bis zweimal im Jahr Frauenfrühstück machen, wo sie Freundinnen einladen, wo sie Leute aus dem Dorf einladen dürfen. Und Gemeinschaft haben wir von Gott im Mittelpunkt steht, ganz egal von welcher Konfession, sondern als Leib Christi. Und da habe ich immer wieder Freude dran, wie es das Dorf auch ein Segen sein darf. Und da bin ich mir ganz sicher, dass wenn wir als Christen zusammenkommen, Gott mitten unter uns ist und Gott auch wirkt und ganz viele Samen legt, wir vielleicht nicht erkennen können, aber wo Schritt für Schritt Gott auch in Menschen sein Wirken hat. Und jetzt, wenn ich auch das Projekt hier in Detmold sehe, das Kids Club, und wenn ich sehe, wie er segnet, dann kann ich nur staunen. Ganz viele Leute aus Detmold tun sich zusammen und stellen Jesus in den Mittelpunkt und dürfen Gottes Wirken hautnah miterleben. Und wenn ich sehe, dass schon über 100 Kinder hier in die Halle zu uns kommen, um von Jesus zu hören, um Gemeinschaft zu haben und wirklich sie auch auf Jesus hingeführt werden, dann freue ich mich, wie auch wir uns auch als Gemeinde, als Person, ganz persönlich als Christen uns aufmachen, um Gottes Gemeinde zu bauen. Gott hat uns so einzigartig und mit so verschiedenen Gaben geschaffen. Und wie schön und wie herrlich ist doch, wenn wir als Kinder Gottes, als Leib Christi zusammenkommen dürfen, durch unsere Gaben bereichern, ergänzen, voneinander lernen dürfen. Wenn wir gemeinsam das Licht der Dunkelheit tragen dürfen, das ist Gemeinschaft der Heiligen. Und schließlich wollen wir uns in der Kürze auch die heilige Gemeinschaft als weltweite Gemeinde und Leib Christi neu bewusst werden lassen. Wenn wir im Glaubensbekenntnis beten, ich glaube an die heilige christliche Kirche, wusstet ihr, dass es ursprünglich heißt die heilige katholische Kirche? Auf den ersten Blick mag das uns anmaßend wirken, sodass wir denken, die Katholiken hätten vielleicht die Kirche für sich gepachtet. Aber wenn wir wissen, dass katholisch aus dem Griechischen kommt und allgemein umfassend heißt, dann können wir auch ohne Probleme und guten Gewissens auch in der ursprünglichen Form mitbeten. Im Alten Testament war damals Israel das erwählte Volk Gottes. Und so war es für die Juden entsprechend unverständlich, dass durch Jesus plötzlich alle Völker das Heil erlangen können. Paulus stellt sich dieser Herausforderung und schreibt wie folgt: Wie sollen sie aber den anrufen, den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht: Wie lieblich sind die Füße der Freudenboden, die das Gute verkündigen. Paulus hat Fragen und Jesus gibt eine Antwort und gibt uns einen Befehl, den Missionsbefehl. Darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe euch, ich bin mit euch bis ans Tage, bis alle, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und Paulus begründet eben auch noch diesen Befehl, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich finde es schön, zunächst haben wir hier die Problemstellung bzw. die Herausforderung. Dann haben wir die Vorgehensweise, den Missionsbefehl. Und schließlich zeigt, haben wir auch mit dem Problem die anschließende Zielvorgabe. Und ja, wenn ich einen Text so, als ich eine Arbeit habe, ich habe mich gefreut, wie einfach die Bibel auch in sich schlüssig ist, wenn wir in ihr forschen. Und Gott baut seine weltweite Gemeinde und er befähigt uns, an seiner Mission teilzuhaben. Und ich freue mich, dass wir jetzt auch am Freitag eine stattliche Gruppe aussenden durften nach Texas und dürfen auch dort in Texas mit unseren Geschwistern verbunden sein. Und ich bin auch schon gespannt über den Bericht vom Timo. Wo hockt er denn? Auf jeden Fall, ich glaube, irgendwann im April hat er seine Vorstellung von seinem Projekt in Indien, wo er ein Projekt fotografisch begleiten konnte. Und auch dort durften wir teilhaben. Wir durften auch durch Spenden ihm ermöglichen, als Gemeinde ihn dorthin zu senden. Und wir dürfen teilhaben an den Leuten in Indien. Und genauso freue ich mich auch, wenn Judith oder andere Menschen immer wieder regelmäßig erzählen und berichten und Zeugnis geben, wie Gott weltweit wirkt, seine Gemeinde baut und wir im Gebet, im Kontakt und in praktischer Hilfe die missionarische und einheimische Christen unterstützen, tragen und ermutigen dürfen. Und wir dürfen teilhaben an den Freuden und Siegen, aber genauso auch an den Niederlagen, Verfolgung und Schmerzen unserer Geschwister. Gerade auch Gottes weltweiter Gemeinde dürfen wir sehen an ihr, dass Gott keinen Unterschied und keine Wertung von Status, Kultur oder auch Prägung gibt, sondern jedes seiner geliebten und heiligen Kinder ist durch Jesus Christus Teil seiner Gemeinde und jeder hat seinen besonderen Platz. Und ich wünsche mir, dass wir nach dem Gottesdienst als erfüllte Jünger nach Hause gehen und in unseren Alltag auch in einem tieferen Bewusstsein, dass wir Gott in seiner vollkommenen Heiligkeit anbeten. Dass wir uns tiefer bewusst sein dürfen, ihm täglich dafür zu danken, dass wir durch Jesus Tod am Kreuz Zugang zu Gott haben dürfen. Und ich wünsche mir, dass ihr aus der Predigt mitnehmt, dass ihr ein tieferes Bewusstsein habt, beständig in der Gemeinschaft mit Gott zu leben. Aber auch im Alltag als Heilige von seiner Zeugnis, als Heilige von seiner Herrlichkeit zeugt und ein Zeugnis seid. Aber ja auch, dass ihr wie in unserer Gemeinde Gottesdienst als hingegebenen Dienst an Gott verstehen, dass wir nicht nur kommen und konsumieren, sondern dass das Wort Gottesdienst Gott dienen an sich und stärker bewusst wird. Aber auch, dass wir die Gemeinschaft und die Vielfalt als Christen untereinander viel mehr wertschätzen lernen. Und nicht zuletzt, dass wir durch Jesus auch weltweit mit allen Christen verbunden sein dürfen. Ich mag jetzt vielleicht vieles auch nicht ganz behandelt haben, was die heilige Gemeinschaft ausmacht, aber ich wollte euch einfach einen Einblick geben und auch was persönlich mitgeben, dass ihr nach Hause gehen dürft und wissen dürft, ich glaube an die heilige christliche Kirche. Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen und ich darf ein Teil dafür sein. Wie heilig ist Gott und wie groß ist doch auch Gott, dass er mich teilhaben lässt in seiner Heiligkeit. Amen. Ich möchte jetzt anschließend auch noch gern mit uns gemeinsam das Glaubensbekenntnis beten. Steht gerne dazu auf, kommt vor Gott und dann schließt noch der Jakob mit einem Segen ab. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.